Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Feuerwehrleute haben einen guten Ruf. Sie löschen Brände, helfen Unfallopfern, retten Leben. Die Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr, die machen das sogar ehrenamtlich. Ohne sie wäre auf dem platten Land eine anständige Versorgung wohl kaum noch möglich. Und doch geraten gerade sie immer wieder in die Schlagzeilen und dann schnell unter Generalverdacht. Weil manche von ihnen bei rechtsextremen Gruppen mitmischen. So wie vor kurzem in Thüringen, wo freiwillige Feuerwehrleute in einer Chatgruppe Hitlerfotos verschickt haben sollen und Witze über Konzentrationslager gemacht haben sollen. Die Polizei jedenfalls ermittelt. Vielleicht auch deshalb sollen jetzt freiwillige Feuerwehren in ganz Deutschland überzeugt werden, sich mit der Geschichte ihrer Vorgänger in der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Mein Kollege Philipp Schnee hat sich das Projekt erklären lassen, das vom Bundesinnenministerium gefördert wird.
Sabine Werri lebt in Dömitz an der Elbe in Mecklenburg-Vorpommern. In ihrer Freizeit erforscht sie die NS-Geschichte ihres kleinen Ortes.
Ja, wir haben uns das erste Mal getroffen und haben dann überlegt, wie wir das Ganze in Angriff nehmen können und haben dann erstmal geguckt, was wir an altem Material zur Verfügung haben.
Die Jugendwartin der Freiwilligen Feuerwehr Dömitz beteiligt sich am Projekt Feuerwehren in der NS-Zeit der Universität Gießen und des Deutschen Feuerwehrmuseums.
Da hatten wir unter anderem ein altes Verzeichnis, wo dann die Mitglieder drinne aufgelistet waren mit Name, Geburtsdatum und sowas allem und haben dann da schon mal geguckt, wen könnten wir eventuell davon kennen oder irgendwelche Nachfahren davon, sodass man dann die Leute befragen hätte können.
Die Idee zum Projekt hatte der Historiker Clemens Tangerding. Und den Rolf Schamberger, dem Leiter des Deutschen Feuerwehrmuseums, fand er sofort einen Mitstreiter. Denn beide teilten den Eindruck,
nämlich, dass die Feuerwehr, und ich rede jetzt von der Freiwilligen Feuerwehr auf dem platten Land, sich noch nicht mit der NS-Geschichte auseinandergesetzt hat, wie das ja auch noch kaum eine urdeutsche Institution gemacht hat. Also die Kirchengemeinden und die Fußballvereine und die Schützengilden haben das alle noch nicht gemacht. Und dass wir aber auf der anderen Seite auch das für nicht sinnvoll gehalten haben, dass man das jetzt einfach wieder von außen macht.
Damit nämlich hatte Tangerding keine guten Erfahrungen gemacht. Dass Fachhistoriker die Geschichte von Unternehmen, von Vereinen und Institutionen erforschen und die Ergebnisse dann in einem Buch oder einer Broschüre veröffentlichen. Meist bleibt die wirkliche Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte dabei auf der Strecke.
Ganz anders sieht es aus, wenn man Menschen, die in diesem Unternehmen oder in dem Fall den Freiwilligen Feuerwehren tätig sind, daran beteiligt. Wenn die selbst erfahren, wie ihre eigene Feuerwehr, und das sind ja häufig noch die gleichen Gebäude und die gleichen Adressen, an denen die sind, wie 1933 folgende, wenn man die daran beteiligt, das in ihrem eigenen Ort aufzuarbeiten. Aber es macht eben einen gravierenden Unterschied, ob man einmal mitbekommen hat, weil man es selbst recherchiert hat, im eigenen Ort, was passiert, wenn Gesetzgebung ausgehebelt wird, wenn per Gesetzgebung einzelne Gruppen ausgesondert werden. Wenn man das nicht selbst mal erforscht hat, ist natürlich die Durchdringung dieses Themas viel geringer, als wenn man da saß und Zeitungsartikel gelesen hat, Namen gelesen hat, Akten gelesen hat und es selbst mal erforscht hat. Ja.
Aus Tangerdings wissenschaftlicher Perspektive hat die Zusammenarbeit mit den Laien aber noch einen weiteren Vorteil. Die Feuerwehrleute kennen ihren Ort und seine Geschichte.
Und ich brauche auch ihr Feuerwehrwissen. Ich habe das nicht. Ich kenne mich zwar jetzt ein bisschen aus mit Feuerwehrgeschichte, die kennen sich aber viel besser aus.
Wie aber nähert man sich mit historischen Laien der NS-Geschichte? In Dömitz war der Ausgangspunkt die Mitgliederliste, Einzelpersonen. In Marburg wählte die Gruppe einen anderen Ansatz. Dort gab es großes Interesse an Technikgeschichte. Deshalb ging Tangerding mit den Feuerwehrleuten der Frage nach, welches Feuerwehrgerät hätte am 9. November 1938 zur Verfügung gestanden, um die Synagoge in Marburg zu löschen. Die Pogrome um den 9. November 1938 sind ein einschneidendes Ereignis für viele Feuerwehren in der NS-Zeit. Wie verhielten sich die Kollegen an diesem historischen Datum? Tangerding nennt es den Lackmustest für die Feuerwehren im Nationalsozialismus.
In Mannheim zum Beispiel sind die Feuerwehrleute zwar ausgefahren, aber nur mit dem Auftrag, die benachbarten Gebäude zu schützen und eben nicht die Synagoge zu löschen. In Marburg sah die ganze Sache anders aus. Da war der Brand der Hauptsynagoge, also die Feuerwehr wurde von der SA aktiv daran gehindert, auszurücken. Allerdings gibt es auch gewisse personelle Verstrickungen zwischen SA und Feuerwehr. Also es ist sehr unterschiedlich und gerade wenn man sich mit Feuerwehrgeschichte auf dem platten Land beschäftigt, sieht man mal wieder, wie stark das vom Engagement, und zwar sowohl vom positiven als auch vom negativen Engagement der einzelnen handelnden Akteure abhängen.
In Mannheim etwa hing vom großen Schlauchturm der Feuerwehr bald die Hakenkreuzfahne. Mit dieser Ortsgruppe hat Clemens Tangerding schon eine kleine Ausstellung erarbeitet und dabei auch die Biografie zweier Mannheimer Feuerwehrmänner verglichen. Der eine, Karl Karich, war schon NSDAP-Parteimitglied, als er 1933 der Feuerwehr beitrat. Karich machte dort schnell Karriere, wurde Leiter der Berufsfeuerwehr. Zu seiner Beerdigung 1963 kam der Oberbürgermeister. Der andere, Leon Wohlgemuth, wurde ab 1933 immer wieder zum Austritt gedrängt, weil er Jude war. 1938 schließlich gab er seine Uniform zurück, wenig später beging er Suizid. Die Feuerwehren, sagt Tangerding, waren für die Nationalsozialisten eine wichtige Institution, die aber zunächst noch viel Spielraum hatte. Erst 1938 verloren die Ortsgruppen ihre Eigenständigkeit. Die Feuerwehr wurde der Polizei untergeordnet. Für Sabine Wery und ihre Dömitzer Feuerwehrleute war die Recherche allerdings wesentlich schwieriger als in Mannheim, denn viele Akten gingen über die Jahre verloren.
Herausgefunden jetzt direkt über die Feuerwehr in der NS-Zeit haben wir relativ wenig.
Für ihre Nachforschung sind die Dömitzer Feuerwehrleute auch in Kreis- und Landesarchive gefahren. Für Wery einer der Höhepunkte des Projekts.
Ja, spannend und interessant fand ich echt die Arbeit in den Archiven, also wirklich sich die Zeit nehmen zu können und diese ganzen Akten durchzublättern und im Prinzip ja auch gleich durchzulesen, was es da zu erfahren gab, wie wirklich die Feuerwehrarbeit abgelaufen ist damals.
Clemens Tangerding will seine Erfahrungen aus dem Projekt nutzen. Gemeinsam mit Kolleginnen soll jetzt ein Leitfaden entstehen.
Der Leitfaden soll dazu dienen, dass auch Sportvereine oder Schützenvereine, die Interesse haben, die NS-Zeit selbst aufzuarbeiten, sich an Erfahrungen, die wir gemacht haben, orientieren können. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diejenigen, die helfen, also ich jetzt und auch andere, oder kann man ganz allgemein sagen, zum Beispiel Historiker dann, die damit reingehen, dass sie sich als Teil der Gruppe verstehen und nicht als externe Experten, die sozusagen ihr Wissen von außen in diese Gemeinde hineintragen, weil es nicht funktioniert. Die Expertise liegt im Ort und die ist da auch gut angesiedelt und die muss auch da bleiben und die Expertise liegt in der Gruppe.
Meint der Historiker Clemens Tangerding, der gemeinsam mit Laien die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehren im Nationalsozialismus aufarbeitet. Die Feuerwehr in Sachsen, die blickt auf eine recht stolze Tradition zurück. Denn 1841, da soll sich in Meißen die erste organisierte Freiwillige Feuerwehr gegründet haben. Retten, löschen, bergen, schützen, heißt seitdem ihr Credo. Auch in der DDR. Und doch ist da einiges anders. Dem Arbeiter- und Bauernstaat ist eine selbstständige Organisation nämlich suspekt. Wie verhält sich die Freiwillige Feuerwehr zum SED-Regime? Und welche Rolle spielt sie im Herbst 1989? Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat für uns in Sachsen nachgeforscht.
Die Freiwilligen Feuerwehren haben jetzt nicht öffentlich bejubelt, jetzt kommt was Neues.
Ein Revolutionär ist Siegfried Bossack nicht. Ebenso wie wohl die wenigsten seiner Feuerwehrkameraden in der DDR.
Also es hat sich keine Feuerwehr gegen Partei und Staat gestellt. Man war mit bestimmten Dingen nicht zufrieden, auch in der Gemeinde, und hat das auch kundgetan. Ne? Aber das kann man jetzt nicht mit Opposition gleichsetzen. Da ging es aus heutiger Sicht um Kleinigkeiten, Versorgungsprobleme, der übliche Knatsch.
Im Herbst 1989 ist Bossack Leiter der Abteilung Feuerwehr im Volkspolizeikreis Amt Riesa. Dort plant er mögliche Großeinsätze rund um das Stahlwerk und die Ölraffinerie, kümmert sich um den Brandschutz und organisiert die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren.
Unsere Hauptaufgabe bestand aber nicht in der ideologischen Arbeit. Aber wir haben uns nicht hingestellt und haben mit denen eine Politschulung gemacht. Also da wären die uns davon gerannt.
Also ich denke, dass die Feuerwehren sich immer als unabhängig betrachtet hatten.
Die Historikerin Steffi Unger erforscht im Rahmen eines internationalen Projekts am Dresdner Hannah-Arendt-Institut, wie das Ende des Sozialismus die Freiwilligen Feuerwehren verändert hat. Ehemalige Feuerwehrleute berichten in Gesprächen dabei meist Ähnliches.
Die Feuerwehr löscht die Feuer, die rettet Menschen, gibt Hilfestellung und wir machen nichts anderes. Wir lassen uns nicht politisch instrumentalisieren.
Dabei zeigen Aktenvermerke, dass die SED durchaus versucht hat, die Freiwilligen Feuerwehren zu ideologisieren.
Insbesondere die Brandschutzgruppen, die ja von Haus zu Haus zogen und kontrollierten, wie sicher ist sozusagen das Haus vor Brand geschützt, dass die auch gleichzeitig wieder das politische Gespräch mit in die Häuser brachten. Das hat nicht funktioniert. Also die Feuerwehrleute wollten wirklich nur ihren Feuerwehrdienst tun und mit Politik wollten die nicht viel am Hut haben.
Die Partei bemüht sich, vermehrt SED-Mitglieder zum Eintritt in die Freiwilligen Wehren zu bewegen. Eine eigene Verwaltung gibt es nicht. Führungspersonal wird nur mit Billigung der Partei eingesetzt.
Die Feuerwehren haben sich dann schon zu der SED bekannt, dann blieb ja auch gar nichts anderes übrig. Aber das ging nicht zu Herzen, würde ich mal sagen. Das wurde eben gemacht, weil es so gemacht wurde, weil es jeder so gemacht hat.
Aushänge in den Feuerwachen proklamieren die Anforderungen an die Freiwillige Feuerwehr. Während von einfachen Brandschützern Treue und Ergebenheit zur Deutschen Demokratischen Republik erwartet wird, gehen die Ansprüche an die bei der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzten Offiziere deutlich weiter.
Treue und Ergebenheit zur Arbeiterklasse und der Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik. Vorbildhaltung im gesellschaftlichen und persönlichen Leben. Konsequente Durchsetzung aller Aufgaben, die sich aus Befehlen und Weisungen des Ministers des Inneren und Chefs der deutschen Volkspolizei ergeben.
Wie auch im Nationalsozialismus ist die Feuerwehr in der DDR direkt angegliedert an die Polizei. Feuerwehrhauptmann Bossack war Mitarbeiter des DDR-Innenministeriums. Und auch die Freiwilligen Feuerwehren unterstehen im Ernstfall dem Kommando der Kreiseinsatzleitung, in der SED und Stasi das Sagen haben. Als im Herbst 89 immer mehr Menschen auf die Straßen gehen und protestieren, ziehen die Verantwortlichen in einigen Städten Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr zur Unterstützung heran. Als Wasserwerfer sollen sie gegen Demonstranten vorgehen. Als die Ausreisezüge aus der Prager Botschaft durch Dresden rollen, soll die Feuerwehr die Menge vor dem Bahnhof in Schach halten. Doch der Kollege im Löschfahrzeug weigert sich, sein Strahlrohr auf die Demonstranten zu richten. Als der Stabschef der Volkspolizei im Kreis Riesa den Einsatz auch der Freiwilligen Feuerwehr vorschlägt, ist die Debatte nur kurz, erinnert sich Bossack.
Sagen ja, du hast wie ein Vogel, ja, das geht gar nicht los. Ne? Also das mache ich nicht. Aber das so weit ist nie gekommen.
Anders in Plauen. Am 7. Oktober 89, dem 40. Jahrestag der Republik, regnet es in der Stadt im Vogtland. Während in Ost-Berlin die Militärparade unter den Augen von Honecker und dem sowjetischen Staatsgast Gorbatschow abläuft, versammeln sich in der Plauener Innenstadt 20.000 Menschen. Der Einsatzleiter der Volkspolizei lässt Löschfahrzeuge in die Menge fahren. Sie beginnen mit Wasser auf die Demonstrierenden zu schießen. Doch die aufgebrachte Menge zertrümmert die Scheiben der Fahrzeuge und zwingt sie zum Rückzug. Daraufhin stellt sich die Freiwillige Feuerwehr in Plauen öffentlich gegen die Staatsmacht. In einem offenen Brief, fein säuberlich dokumentiert von der Stasi, heißt es:
Durch diesen sinnlosen Einsatzbefehl des Einsatzleiters der Volkspolizei wurden Leben und Gesundheit der bis dahin überwiegend friedlichen Bürger gefährdet, sowie Löschfahrzeuge und Leben und Gesundheit der Besatzungen unverantwortbar aufs Spiel gesetzt.
Wenige Tage später hisst die Freiwillige Feuerwehr zusätzlich ein Spruchband: Feuerwehr für das Volk, ja, Wasserwerfer gegen das Volk, nein, nie wieder. Auch andernorts wird innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr der Ruf nach Reformen lauter, vor allem nach besserer Ausrüstung und mehr Mitbestimmung. Im Dezember 1989 ruft der zuständige Generalmajor im DDR-Innenministerium die Feuerwehren zu einem runden Tisch zusammen, an dem auch Bossack teilnimmt. Er darf nach 1990 im Dienst bleiben, im neuen Landkreis als Kreisbrandmeister. Als Offizier war er zwar SED-Mitglied, die Überprüfung seiner Stasi-Akten übersteht er aber. Wenig später wird er Vorstand des wiedergegründeten Sächsischen Feuerwehrverbandes, demokratisch gewählt, wie er betont. Heute betreibt Bossack ehrenamtlich das Sächsische Feuerwehrmuseum. Auch um das Wissen um die DDR-Vergangenheit über den Generationenwechsel hinüber zu retten.
Ich hätte gerne viel, viel mehr Interesse unserer Feuerwehrleute an diesen ganzen Prozessen. Nur, dass da Leute auf einen zukommen und sagen, wir machen das, wir haben ein paar junge Leute, aber das ist noch Nachholbedarf ohne Ende.
Eine systematische Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit der Feuerwehren fehlt bisher, stellt auch Forscherin Unger fest.
Feuerwehrhistorik beschäftigt sich oft mit materiellen Dingen, mit technischen Sachen, aber nicht mit diesen Fragen. Da ist noch ein Defizit auf jeden Fall, also das, was die politische Rolle der Feuerwehr betrifft. Da gibt es noch viele offene Fragen und der muss sich die Feuerwehr einfach auch stellen.
Unklar sei beispielsweise, ob die Brandschutzgruppen nach ihren Wohnungsbesuchen Informationen an die Volkspolizei oder die Staatssicherheit weitergaben. Und erschwert wird die Forschung durch teilweise unvollständige Quellen, denn in den Wirren des Systemzusammenbruchs rissen Beamte einzelne Seiten aus Ordnern heraus oder nahmen Akten einfach mit nach Hause.
Das Thema Freiwillige Feuerwehren bleibt für Historiker also weiter interessant und wir bleiben an dem Thema weiter dran.